Wie spricht man in einer neuen Beziehung über Ex-Beziehungen? Das ist tricky, ne? Wie viel fragt man selber nach? Wann ist neugierig zu neugierig? Und was will man überhaupt wissen? Alena zum Beispiel, die hat tatsächlich mal unfreiwillig mitbekommen, dass sie sich immer noch indirekt die Bettwäsche mit der Ex ihres Mannes teilt.
Wir waren auf dem Geburtstag von meiner Stieftochter und da sind mir halt in der Wohnung so ein paar Dinge aufgefallen, die wir auch zu Hause haben, die man eigentlich halt doppelt hat. Also sowas wie eine Bettwäsche zum Beispiel, da hat man ja eigentlich zwei von und wir haben eins davon zu Hause. Ich habe mich schon immer gewundert, warum wir nur eins davon haben und ja, da lag das Gegenpart. Und das war eine mega unangenehme Situation im ersten Moment. So im Nachhinein kann ich jetzt darüber lachen, aber in dem Moment war es total komisch und absurd.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weyer. No.
Wie viel man über frühere Beziehungen spricht und was man der neuen Person wie erzählt und was man überhaupt da wissen will und so, das muss wahrscheinlich echt in jeder Beziehung dann auch wieder neu verhandelt werden, ne? Aber was ja schon klar ist, mit wem man zusammen war und wie die Beziehung auch war, wie das geendet ist und so, das prägt einen ja dann auch für spätere Beziehungen. Ja, und manchmal, da bleibt eben der oder die Ex auch Teil des Lebens. Zum Beispiel, weil man sich den Freundes- oder Bekanntenkreis teilt. Oder weil es ein gemeinsames Kind gibt. So wie bei Alena, die ihr gerade schon gehört habt. Die heißt in echt anders, ist Anfang 30 und wohnt in der Nähe einer norddeutschen Kleinstadt so richtig auf dem Dorf. Also wirklich, da sprechen wir nicht von ein paar tausend Leuten, da sprechen wir von ein paar hundert Leuten und da kennt jeder jeden. So, sie ist seit 5 Jahren mit ihrem Mann zusammen, seit 2,5 Jahren sind die beiden verheiratet. Und ihr Mann, der hat eben eine Tochter aus einer vorherigen Ehe. Warum Alena sich tatsächlich lange gefühlt hat, als würde sie im Schatten der Ex-Frau stehen und warum sie zwischendurch sogar dachte, ihre jetzige Beziehung, die ist weniger wert als das, was ihr Mann mit seiner Ex-Frau hatte, darüber spricht Alena in dieser Folge. Und sie wird euch auch erzählen, wie sie selber aus diesem Schatten rausgetreten ist und warum das wirklich aus ihr selber kommen musste. Ich habe Alena erstmal gefragt, hast du dir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, einen Mann mit Kind zu daten?
Also ehrlich gesagt gar nicht. Und auch als es dann Thema wurde bei uns und er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, ja, das ist ja überhaupt gar kein Ding. Also was soll denn da schon sein? Und ich bin ja auch irgendwie keine 18. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass einem sowas passiert. Und ja, hab mir gedacht, ja, das ist ja nicht so schlimm. Also dann ist das Kind halt irgendwie alle 2 Wochen da und ich hatte gar keine Idee, was das für ein Ausmaß haben kann.
Was hatte das denn für ein Ausmaß?
Ja, den Einfluss auf unsere Beziehung, auf unsere Kennenlernzeit, auf die gesamte Konstellation, weil es halt immer Dinge gibt, die so ein bisschen oben drüber stehen. Wir hatten am Anfang noch viele Probleme mit, dass vielleicht Dinge noch nicht so ganz geklärt waren und noch nicht so ganz eingegroovt auch zwischen denen. Und auf einmal haben wir zusammen in unserer anfangs rosa-rote Brille-Phase Kämpfe gekämpft, die halt irgendwie total absurd waren in dieser Phase. Und das hat es schon viel beeinflusst.
Fühlst du dich so dieser Anfangs-Verliebtheits- Unbeschwertheitsphase dann auch so ein bisschen beraubt?
Beraubt würde ich nicht sagen, aber sie war auf jeden Fall total anders, als sie sonst gewesen wäre. Ich würde gar nicht sagen, irgendwie, ja, okay, ich hätte schon auf viele Dinge auch verzichten können, aber es hat natürlich auch irgendwie positive Sachen. So, das hat uns halt sehr, sehr krass verbunden und wir waren von Anfang an so ein richtiges Team und so in Anführungsstrichen wir zwei gegen den Rest der Welt. Das hat schon viel, glaube ich, auch mit uns gemacht, was bis heute irgendwie nachwirkt.
Du hast gerade gesagt, wir zwei gegen den Rest der Welt. Wie haben dich denn diese Konflikte zwischen der Ex-Frau und deinem Mann beeinflusst?
Immens. Also das war sehr, sehr beeinflussend, weil das auch sehr herausfordernd war. Es war viel mit drumherum, also dieses Gefühl, da liegt jetzt Post vom Gericht bei uns im Postkasten, da kommen Anwaltsschreiben. Ich wusste ganz genau, wie diese Briefumschläge aussahen. Und jedes Mal, wenn ich zum Postkasten gegangen bin und es war so ein Briefumschlag, dann ist mir direkt das Herz in die Hose gerutscht. Okay, was ist jetzt schon wieder passiert? Und auch so einfach ganz normal zum Briefkasten gehen war ganz, ganz lange nicht möglich. Also es hat auch mein Befinden unabhängig von meinem Mann total beeinflusst, weil ich so krass involviert war oder mich selbst involviert habe, vielleicht auch mehr, als ich hätte tun sollen und mich dann so schlecht davon auch distanzieren konnte.
Du hast gerade gesagt, mehr als du hättest tun sollen. Was bedeutet das so für dich?
Ja, also das kann ich jetzt im Nachhinein natürlich irgendwie total gut sagen. Ich denke, wahrscheinlich würde ich es wieder genauso tun, weil man natürlich auch irgendwie seinen Partner unterstützen möchte und da sein möchte und helfen möchte, wo man kann. Aber dadurch rutscht man auch so tief in Sachen rein, die einen vielleicht auch gar nichts angehen oder die man sonst gar nicht mitbekommen würde, weil man vielleicht irgendwie alte Textverläufe durchliest, um irgendwo noch was zu finden, was man für irgendeinen Termin beim Jugendamt benötigt oder so. Und dann liest man halt Sachen, die einen gar nicht interessieren sollten eigentlich. Und man bekommt viel zu viele Infos und sich da abzugrenzen ist ja total schwierig dann auch.
Ist das bei dir bei früheren Beziehungen dann auch eher so gewesen, dass so dich das dann auch gar nicht interessiert hat, was da mit irgendwelchen Ex-Freundinnen war und so?
Nee, eigentlich gar nicht. Also vielleicht wusste man mal was, weil man wusste, der war vorher mit der zusammen und da kannte man jemanden über zwei Ecken oder so. Aber ansonsten hat mich das irgendwie gar nicht interessiert, nee.
Und das hat wahrscheinlich auch Einfluss auf eure finanzielle Situation, so ein Kind, oder?
Ja, absolut. Also ich bin ganz froh, dass ich noch nie einen eigenen Kinderwunsch hatte und wir zusammen auch keinen haben, weil das finanziell für uns, glaube ich, schwer umsetzbar wäre, wenn wir nicht beide voll arbeiten gehen würden, weil das natürlich ein krasser Posten ist, der da jeden Monat bei meinem Mann halt weg ist. So, ich finde das, will das irgendwie gar nicht in Abrede stellen, dass halt der Unterhalt gerechtfertigt ist und dass den Frauen das zusteht. Aber für die nachfolgende Beziehung ist das schon herausfordernd und er bezahlt halt einmal Unterhalt. Das hätte ja noch anders aussehen können tatsächlich.
Und ist das ein Thema, worüber du mit deinem Mann sprichst?
Ja, schon. Also vor allen Dingen so, wenn ich halt sehe, dass er sich vielleicht Dinge nicht so richtig leisten kann oder dann mit irgendwas hadert und immer wieder rechnet, okay, passt das alles so am Ende des Monats, dann ist das schon was bei uns auch ein Thema ist, ja.
Jetzt wohnst du ja wirklich sehr, sehr dörflich und ich selber komme auch vom Dorf und ich weiß, dass da zum einen sehr viel geredet wird und ich werde zum Beispiel, glaube ich, immer das Kind von meinen Eltern sein. Weißt du, was ich meine? So, das ist das Kind von Pfanne-Weier. So ist das bei meinen Eltern. War das auch wirklich ein Thema, dass du jetzt hier die Neue von XY bist?
Ja, jein. Also es war schon eher so, dass ich mein Mann ist hier zugezogen und ich bin hier auch zugezogen, aber seine Ex-Partnerin halt nicht. Und die kommt halt hier aus dem Dorf. Und das ist dann schon so, wenn ich irgendwo dann war, das ist doch die mit dem Ex von zusammen ist.
Okay, das heißt, du bist dann quasi, das ist die Neue von dem, der mal mit der war.
Ja, genau.
Okay, Und wie war das für dich?
Am Anfang fand ich es gar nicht schlimm. Keine Ahnung, es hat mich irgendwie selber gar nicht gestört. Und ich habe auch selber immer, weil diese Situation für mich so neu war und so viel war, habe ich eigentlich immer relativ viel erzählt, auch darüber, ne? Weil das ja auch irgendwie, keine Ahnung, ist ja für einen selber auch so total krass. So, ich habe jetzt Mann mit Kind und dann passieren da so heftige Sachen. Und irgendwie, man spricht ja viel darüber, um auch vielleicht selber damit so zurechtzukommen. Und da fand ich es am Anfang gar nicht schlimm. Aber irgendwann gab es hier bei uns privat nochmal so einen Umschwung und es gab erstmal einen Kontaktabbruch zu dem Kind. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte jetzt gerade gar nicht darüber reden und das war quasi gar nicht möglich. Also es wurde so vorausgesetzt, dass ich halt alles jetzt zu erzählen habe und dass ich immer damit in Verbindung gebracht werde und mir immer ganz viele ungefragt, ganz viele Sachen erzählt werden. So, ja, wusstest du eigentlich, dass damals das und das und es ist ganz schwer gefallen, mich da abzugrenzen, weil die Leute auch meine Grenze gar nicht akzeptierten. Und dass ich halt in einigen Konstellationen wirklich sagen musste, okay, ich gehe jetzt, wenn ihr jetzt nicht dieses Thema irgendwie lasst. Und da ist es mir ganz extrem aufgefallen, als ich versucht habe, mich selber davon abzugrenzen, dass das kaum möglich war.
Hast du dich dann irgendwann selber auch als die neue Freundin von dem, der mal mit der anderen zusammen war, gesehen?
Ja, irgendwie war es ein bisschen schwierig, weil ich mich so, ja, minderwertig ist jetzt ein total doofes Wort, aber irgendwie, die waren verheiratet und die haben ein gemeinsames Kind und ich war halt so die neue Freundin. Ich habe mich irgendwie so klein gefühlt und als wäre das, was mein Mann und ich haben, irgendwie auf einer niedrigeren Ebene als das, was die hatten. Und irgendwie stand auch die Ex-Frau auf einer Position, da wollte ich gar nicht hin. Also ich wollte gar kein gemeinsames Kind mit meinem Mann und möchte ich auch immer noch nicht. Und irgendwie war das so, als würde ich da gar nicht hinkommen. Und auch wenn man dann so im Umfeld irgendwie Gespräche gehört hat, wie Leute erzählt haben, die jetzt irgendwie ein Kind bekommen, wie doll die sich gefreut haben oder wie schön die Geburt war oder so, dann habe ich ganz oft so gezweifelt und habe gedacht, so ja krass, diese Momente werde ich mit meinem Mann gar nicht haben. Ist das jetzt irgendwie weniger wert, was wir haben? Das ist total, ja, das hat mich irgendwie dann schon häufig zum Nachdenken angeregt.
Und was hat das dann mit dir gemacht?
Das hat mich vielleicht manchmal zweifeln lassen einfach, aber ja, so in mir drin, dass ich halt wirklich überlegt habe, okay, bin ich jetzt gut genug? Werde ich an diese Ebene überhaupt rankommen? Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, dieses Gefühl. Es war auf jeden Fall total diffus irgendwie, weil ich ja vom Kopf her wusste, dass das totaler Quatsch ist, dass wir total glücklich sind und auf Augenhöhe und dass das ganz komisch war, dass man sich solche Gedanken überhaupt macht, als ja wahrscheinlich, weil man das so von außen kennt, so ne, diese Steps, die man so hochgeht, man ist zusammen, dann heiratet man, dann bekommt man ein Kind und dann hat man irgendwie alles geschafft und ich wusste, ich will das alles gar nicht erreichen.
Kannst du benennen, wie dir klar geworden ist, dass du dich auch selber sehr stark darüber definierst, die neue Freundin von zu sein und vielleicht auch gar nicht so sehr andere?
Ja, es ist mir extrem aufgefallen, wenn ich halt gemerkt habe, dass ich darüber gerade nicht sprechen möchte oder dass irgendwas war, was ich nicht erzählen möchte und die Leute so neugierig waren und immer nachgefragt haben und halt wirklich die Grenze gar nicht akzeptiert haben und ich dann so gedacht habe, ja, seht ihr mich überhaupt als diejenige, die ich auch bin? Also das ist ja nur ein kleiner Teil, mit dem ich eigentlich ja irgendwie nur Berührungspunkte habe. Das definiert mich ja gar nicht. Da ist es mir halt extrem aufgefallen. Und dann im Nachhinein habe ich gedacht, boah, das war an so vielen Punkten. Aber am Anfang ist es mir irgendwie gar nicht so aufgefallen, weil ich es vielleicht auch irgendwie schön fand, so was erzählen zu haben. Und ja, eigentlich, genau, es war irgendwie ein bisschen ja, komisch eigentlich.
Und was hat dann diesen Klick gebracht, der dafür gesorgt hat, dass du selber gesagt hast, das reicht mir jetzt hier?
Das war, muss ich ehrlich sagen, leider ein externer Einfluss, der dazu geführt hat, dass es den Kontaktabbruch erstmal gab. Und ja, wir an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, für uns hat das Thema jetzt irgendwie erstmal Pause, so diesen Kampf um, also in Anführungsstrichen Kampf um das Kind. Und dann ist es mir erst so bewusst geworden, wie krass das halt alles vereinnahmt hat und wie viel Macht das Ganze halt hatte. Wo es mir vorher schon aufgefallen ist, oder uns, waren so diese Gespräche zu Hause. Wir haben manchmal gemerkt, dass die Gespräche sich immer wieder um dieses Thema drehten. Und wir haben über was anderes gesprochen und dann, ach, mir ist noch dies eingefallen. Und schwupps war das Thema wieder da. Und da haben wir tatsächlich schon vorher zu Hause eingeführt, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt dazu noch mal kurz was sagen und dann auch zu sagen, okay, und das Thema ist jetzt wieder beendet. Also, dass wir so eine richtige Redezeit dafür eingeführt haben, um halt nicht diffus und unterschwellig immer dieses Thema präsent zu haben, weil wir irgendwann gemerkt haben, boah, das ist so, es ist immer da, aber wir sind ja noch ein ganz normales Paar.
Dann hast du dir aber deinen Platz quasi eingefordert.
Ja, genau. Also ich habe mich dann ganz klar abgegrenzt. Und das hat mich dann schon irgendwie viel Energie gekostet, weil das Thema für uns beide, also für meinen Mann und mich, dann gerade eh ein schwieriges war. Und dann teilweise das Unverständnis von anderen Leuten immer wieder nachzufragen und das Nein nicht zu akzeptieren, das war schon sehr, sehr anstrengend und hat sich aber am Ende gelohnt. Also irgendwann war die Akzeptanz dann da und bei denjenigen, die das halt nicht akzeptieren konnten, wurde dann der Kontakt weniger, weil man einfach gar keine Lust mehr hatte auf diese Gespräche.
Was hat sich denn dadurch für dich verändert?
Ich habe mich auf jeden Fall besser gefühlt, weil ich mich damit vorher nicht so richtig wohl gefühlt habe in dieser Rolle, in die ich da reingedrängt wurde, teilweise von außen. Und habe mich irgendwie mehr, dass ich gesehen wurde, wie ich halt bin und was irgendwie meine Interessen sind, ja.
Und wurde dir das dann auch zurückgespiegelt? Also haben die Leute das gemerkt, dass irgendwie weniger sie ein Thema ist und mehr du?
Sie konnten es nicht merken, weil irgendwo kam das Thema ja immer auf und ich dann wirklich sehr rabiat war und gesagt habe, das Thema gibt's nicht, Punkt. Und manchmal war dann so, aber ich wollte noch eine Sache fragen, nein, ich spreche darüber nicht mehr. Also ich war da wirklich sehr, sehr strikt, deswegen es konnte nicht auffallen.
Wie hat sich denn eure Beziehung vielleicht auch verändert durch dieses neue Selbstverständnis?
Bei uns war es ja im Endeffekt dann auch sehr ähnlich, dass auch das Thema durch den Kontaktabbruch bei uns zu Hause das Thema auch sehr runterreduziert war. Und ich glaube, das war für uns vielleicht auch gar nicht schlecht, um unsere Beziehung wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und es war halt einfach vorher alles sehr konfliktreich.
Und hat sich auch verändert, mit welchem Blick du auf eure Beziehung draufschaust?
Nee, ich sehe uns, also habe uns da auch immer sehr als krasses Team gesehen, was so zusammen gearbeitet hat und gut funktioniert hat. Und das blieb danach natürlich auch, weil wir ja auch mit dieser Entscheidung immer wieder gehadert haben. Und am Ende hat sich dann auch nach einer Zeit wieder alles gelegt. Und jetzt ist wieder eine komplett andere Konstellation, die viel angenehmer und besser ist oder sich für uns auf jeden Fall viel besser anfühlt. Genau, aber gehadert oder mit einem anderen Blick darauf geguckt, habe ich eigentlich nicht.
Du hast jetzt auch nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwie im Schatten von dieser Ex existierst?
Nee, also im Schatten gar nicht mehr. Man hat natürlich, es ist ja eine Omnipräsenz, ne? Also man kann ja das nicht ausblenden, wie man das halt sonst irgendwie bei einem Ex oder einer Ex-Partnerin tun kann, weil sie halt natürlich präsent ist in meinem Leben. Und im Leben meines Mannes und das natürlich immer eine Konstellation sein wird, die halt bestehen bleibt und man auch auf so einer gewissen Ebene Absprachen treffen muss, sich an Vereinbarungen halten muss, vielleicht auch mal Dinge ausdiskutieren muss mit einer Person, die man sich ja nicht freiwillig ins Leben geholt hat, so gesehen. Also mein Mann muss relativ wenig bis gar nichts mit meinem Ex-Freund ausdiskutieren und der spielt hier auch in unserem Leben gar keine Rolle. Das ist schon eine andere Konstellation.
Aber es ist schon eine Konstellation, die auf Augenhöhe stattfindet.
Zwischen uns drei Erwachsenen, sag
ich jetzt mal, genau, meinst du? Ja, genau.
Ja, also mittlerweile haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden und alle unsere Rollen eingenommen, weil das auch irgendwie so ein schwieriger Part ist. Denn ich habe ja so eine komische Rolle, ne? Also mein Mann ist der Vater und sie ist die Mutter und das ist irgendwie alles relativ klar. Und ich habe am Anfang meine Bedürfnisse in der Konstellation auch total zurückgestellt, weil ich mir gedacht habe, ja okay, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich das nicht möchte, weil wenn, dann muss ja mein Mann sagen, dass er das nicht möchte. Und das habe ich aber auch total abgelegt, weil es ja Quatsch ist. Also ich bin ja genauso ein Part von dieser Konstellation, auch wenn ich kein Elternteil des Kindes bin. Trotzdem muss ich mit den Absprachen und mit den Vereinbarungen natürlich einverstanden sein, weil sie mein Leben ja auch total betreffen. Und das war vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt und so ein wichtiger Schritt auch für mich, mir das einzufordern.
Mit welchem Gefühl blickst du denn heute auf die Beziehung zwischen dir und deinem Mann?
Eigentlich mit einem ganz guten. Also ja, wir haben irgendwie so eine schöne Basis von Anfang an, weil das nie so ein Hin und Her gab und irgendwie sofort ab der zweiten Verabredung klar war, wir sind jetzt ein Paar und da ja zehre ich immer noch viel von und da blicke ich auch immer noch ganz positiv und glücklich drauf zurück, auf diese Verbundenheit, die wir einfach von Anfang an hatten.
Und über sowas wie mit der Bettwäsche kann man dann ja auch hoffentlich irgendwann einfach lachen, weil es ist auch ein bisschen Comedy, finde ich.
Ja, also mit ein bisschen Abstand kann man darüber vielleicht lachen, ja. Also mittlerweile gelingt das. In dem Moment fällt es einem ein bisschen schwer, aber im Nachhinein klappt's.
Und diesen Punkt des Loslassens, den finde ich tatsächlich sehr interessant bei dem, was Alena da erlebt und gerade auch erzählt hat. Also in dem Moment, wo die Ex aus dem Fokus gerückt ist. Beziehungsweise Alena sie ja auch aus dem Fokus gerückt hat, beziehungsweise ne, so richtig rausgeschoben hat. Da konnte Alena aus dem Schatten raus, in den sie sich dann ja eben auch selber reingestellt hat. Weil es hat ja niemand gesagt, deine Beziehung ist weniger wert, sondern sie hat sich eben so gefühlt. Und sie hat dann eben auch gemerkt, meine eigene Beziehung mit meinem Mann, die ist eben total anders als das, was er mit seiner Ex hatte. Aber was wir haben, das ist eben genauso wertvoll und genauso vollkommen. Und dieses Loslassen, das hat ihr dann am Ende ganz viel Frieden und Freiheit gegeben. Und ihr kennt das ja vielleicht auch. Manchmal, da hat man das ja auch, dass man sich immer wieder an Situationen oder Menschen aufreibt, die total in der Vergangenheit liegen, aber die man irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gehen lassen kann. Egal, ob das jetzt irgendwie Ex-PartnerInnen sind, Bekannte, alte Kolleginnen oder Kollegen. Da erwischt man sich dann irgendwie manchmal dabei, dass man vielleicht dann nochmal guckt, ah, was macht denn die Person jetzt? Habe ich ja lange nicht mehr gegoogelt. Hat die in letzter Zeit was gepostet? Irgendwie sowas, ne? Vielleicht regt man sich dann auch wieder über irgendwas auf, weil einem irgendwas Altes einfällt. Und man stößt sich dann immer wieder selber mit der Nase in alte Konflikte. Und das führt dann dazu, dass man sich selber daran hindert, Dinge loszulassen. Ich meine, na klar, das braucht auch seine Zeit, um Sachen zu verarbeiten, die zu ordnen, damit klarzukommen, damit man dann eben loslassen kann. Aber dieses Loslassen, wenn man das dann schafft, dann macht das total oft super viele Kapazitäten frei, weil man die eben nicht mehr dafür benutzt, sich immer wieder an was Altem aufzureiben. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Vor einem knappen Jahr, da habe ich hier bei Eine Stunde Liebe mit der Paartherapeutin Sharon Brehm darüber gesprochen, wie Vergebung Beziehungen verbessern kann. Die Episode verlinke ich euch einfach mal ganz unverbindlich in den Shownotes. Könnt ihr euch ja auch gerne mal anhören. Und hier gibt's jetzt das Liebestagebuch für euch. Und Leute, das wird heiß. Ich sag nur, eine Taxifahrt, die in Erinnerung bleiben wird. Und zwar nicht irgendwo, sondern in New York City. Das hat Pierre erlebt.
Ich habe mir selber etwas Gutes getan und bin auf Solo-Reise gegangen nach New York City. Und natürlich in dieser wunderschönen Stadt probiere ich ja auch Dating aus. Und die spannendste Dating-Story war, dass ich auf einer Party jemanden kennengelernt habe, wo ich noch gar nicht wusste, dass da effektiv was laufen wird. Also ich wurde halt so einer großen Runde vorgestellt, da stand sie mit drin und sie war dann auch über den Abend mehr abwesend von mir, wie dass wir wirklich aktiv Gespräche hatten. Also wir hatten, glaube ich, in der Party 2-3 Gespräche. Das, was ich am meisten noch in Erinnerung hatte, war, sie hat mir extra einen selbstgemachten Cocktail gemixt und das fand ich sehr, sehr cool. Und das Ganze ist dann weiter im Kontakt verblieben, weil sie hat mir angeboten, wo sie erfahren hat, dass ich momentan noch nach einer neuen Couchsurfing-Place suche, dass sie im Prinzip ein Gästezimmer hat. Sie ist zwar mega busy, also bis auf, dass ich da schlafe und halt einen Schlüssel bekomme zum Rein-Rausgehen, werden wir jetzt keine große Zeit miteinander verbringen. Und ich war so, ja, klar, gerne, super. Und ich bin zu ihr gekommen und habe dann halt schnell gemerkt, hey, sie ist super nett, wunderbare Hospitality. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sie gehörte zu einer Crowd, die halt auch sehr aufgeschlossen ist, wie ich dann gemerkt habe. Also sie hatte dann so gefragt, ob ich Poly bin aus dem Nichts und meinte so, ja, kind of, yes. Und sie hat dann so ein paar Fragen darüber gestellt. Und während ich dann tagsüber irgendwie in Williamsburg unterwegs war, kriegte ich dann plötzlich so ein Foto. Sie war anscheinend in der Subway, hat da ein Foto von gemacht und meinte so, hey, irgendwo da musst du doch sein gerade. Und dann habe ich ein Bild zurückgeschickt. Und es war irgendwie cool. Und ich bin dann zum Abend hin nach dem Sonnenuntergang in eine Bar und hatte ihr geschrieben, ob sie denn Empfehlungen für Blues- oder Jazzbars hat. Und da habe ich dann eine lange Liste von Dingen bekommen und musste mir dann aussuchen, was ich nehme. Und habe dann auch eine Location ausgesucht und gesagt, ja, ich gehe da wahrscheinlich hin. Und eine halbe Stunde später oder so meinte sie so, ich komme auch. Und sie ist dann kurze Zeit später dazugekommen und wir haben uns wirklich gut unterhalten, haben sehr viele Drinks genommen. Es war ein sehr, sehr, sehr guter Abend und das wurde auch mit jeder halben Stunde näher. Und sie hat mich gefragt, ob sie mich küssen darf. Und dann meinte ich so, ja, na klar, gerne. Und dann haben wir rumgemacht und dann wurde das schon ein sehr starkes Rummachen. Ja, und es war halt auch schon spät und meinte so, naja, lass uns doch einfach ein Uber zurücknehmen. Und das Uber kam an und wir sind beide hinten eingestiegen und das war eine sehr heiße Fahrt durch New York City. Bin also mit meiner linken Hand an ihrem Bein und bin dann halt langsam hochgestrichen. Und das hat sie bemerkt und hat da auch sehr positiv drauf reagiert. Und bin dann irgendwann in ihrem Intimbereich gelandet und habe das einfach von außen massiert, um sie ein bisschen wild zu machen. Und musste wirklich so ein richtig angestrengtes Atmen mit unterdrückenden Stöhnen vorstellen, was neben mir war. Und das war ja vor allem, weil der Taxifahrer sollte ja überhaupt nicht mitbekommen, was ab ist. Und ich habe dann multitaskingmäßig mich mit diesem Uber-Fahrer unterhalten, während ich gleichzeitig sie massiert habe. Wäre dieser Taxifahrer nicht gewesen, sie hätte laut losgestöhnt, weil sie wirklich, sie hat sich so gewunden in der Situation. Es war so mega heiß und wir sind dann auf ihrer Couch gelandet und dann lief natürlich auch was und das war eine sehr heiße Story aus New York City und das am meisten im Gedächtnis gebliebene Date.
Also nach diesem Teaser, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob Pierre im Liebestagebuch vielleicht noch mehr Storys aus New York auspacken wird oder vielleicht sogar erzählt, wie es da weitergegangen ist bei ihm auf dem Sofa und dieser Frau. Es wird und es bleibt auf jeden Fall spicy. Ich glaube, so viel steht schon mal fest. Vielen Dank nochmal an Alena für die Offenheit und dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, Themenwünsche, Fragen und Rückmeldungen, die könnt ihr gerne schicken an liebe@deutschlandfunknova.de. Und ich habe hier jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Zwei Frauen, zwei Generationen und die Frage, wie hast du das erlebt? Das ist der Podcast Ein Zimmer für uns allein mit Host Paula Lochte. In diesem Podcast, da treffen zwei Frauen aus total verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel über Abtreibung. Die Münchner Musikerin Günderlein, 23 Jahre alt, und die ehemalige Journalistin Claudia Decker, 71 Jahre alt, die teilen dort ihre Erfahrungen. Und die beiden zeigen, dass der Weg zu echter Selbstbestimmung für Frauen noch immer von rechtlichen und gesellschaftlichen Hürden geprägt ist und vor allen Dingen, in was für krasse emotionale Ausnahmesituationen Frauen geraten. Der Podcast Ein Zimmer für uns allein, der stellt die Generationenfrage. Könnt ihr euch zum Beispiel anhören in der ARD-Audiothek. Und damit sag ich Tschüss. Anke van de Weyer bin ich. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.